Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute einen Gast, den Rita eingeladen hat, weil wir ein Thema vorgeschlagen bekommen haben, nämlich Mitleid und Mitgefühl. Also so ein Spannungsfeld, würde ich das jetzt mal nennen. Und du hast als Gast bitte wen mitgebracht?
Ich habe Professor Dr. Thomas Abel hier an den Tisch gebeten, weil ich mit ihm sprechen wollte und mir das Thema völlig egal ist. Nein, natürlich nicht, weil ich so glaube, dass es ganz gut passen wird, denn wir müssen den Kontext dieses Themenvorschlags vielleicht berücksichtigen. Es wurde vorgeschlagen explizit von jemandem, der im Rollstuhl sitzt und darauf auch Bezug nahm. Also er hat nicht getrennt davon dieses Thema vorgeschlagen, sondern das hat miteinander zu tun. Und darum wollte ich gerne Thomas hier haben, der an der Sporthochschule hier in Köln die Professur für paralympischen Sport innehat und seit 25 Jahren tief im Thema ist und vor der Professur und der akademischen Ausbildung auch eine Pflegeausbildung gemacht hat. Ich finde, du bist super geeignet. Danke, dass du gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, mal gucken, ne? Ob du nachher noch Danke sagst.
Rita frotzelt schon mal im Vorfeld.
Nein, ich frotzele nie. Immer respektvoll, wie es sich gehört.
Mehr aber, und mehr.
Ja, ich wollte, wir haben ja drüber gesprochen, Nora, wir wollten vielleicht nicht so ganz direkt jemand, Anführungszeichen, Betroffenes einladen im direkten Sinne, weil man dann einerseits das Thema so leicht abweisen kann und sagen kann, das ist ein Einzelschicksal und wie es dem Menschen jetzt damit geht, das sagt ja nichts darüber aus, was jetzt Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft insgesamt bedeutet. Und darum fand ich das ganz gut, das ein bisschen davon zu lösen. Und ja, ich hoffe, wir werden dem Thema gerecht. Mal gucken.
Wir sind gespannt. Möchtest du noch ein bisschen erzählen über deine Erfahrungen? Ich meine, paralympischer Sport ist ja schon auch wieder eine besondere Erfahrung, ehrlich gesagt. Also mit behinderten Sportlern und Sportlerinnen zusammenzuarbeiten, die haben ja auch schon mal einen großen Weg geschafft. Das ist ja auch nicht jedem und jeder möglich, da teilzunehmen.
Ja, ist es auf jeden Fall. Also es ist sicherlich so eine Spitze des Eisberges. Menschen, mit denen ich arbeiten darf, die haben einen langen Weg hinter sich und sind jetzt sicherlich auch nicht repräsentativ für Menschen mit Behinderungen. Aber wo gibt es das, dass irgendeine Gruppe repräsentativ ist für andere, um das dann zu machen? Klar, ich bin dankbar, dass ich hier bin, weil das mein Thema ist, was ich lange schon mache und was ich dann vielleicht so an Ideen habe, da einbringen darf. Das ist schön. Aber auch das, was ich sage, ist natürlich weit davon entfernt, repräsentativ zu sein. Schon gar nicht für Menschen mit Behinderung, weil ich bin ja definitiv zunächst in der klassischen Definition kein Mensch mit Behinderung. Ursprünglich ist es eher so Leistungsphysiologie, was ich gemacht habe. Also schwerpunktmäßig sicherlich Training, Vorbereitung auf Wettkämpfe, um das zu machen. Aber ich glaube, das Themenfeld ist ein spannendes und von daher freue ich mich drauf.
Ich finde das grundsätzlich spannend, um da erstmal mit einzusteigen, weil wir ja häufig so eine Geschichte haben, dass gerade Leistungssportlerinnen und Leistungssportler in dem Bereich, dass da gesagt wird, naja, die müssen halt leisten, um anerkannt zu werden oder um in der Gesellschaft Anerkennung zu finden. Ne? Wer nicht leistet, ist nicht anerkannt, dass man damit so einen, auch so einen Leistungsgedanken sozusagen verfolgt. Wie stehst du zu dieser These oder zu dieser Anmerkung oder Kritik, die es daran auch gibt?
Na, grundsätzlich finde ich, Leistung ist schon was Erstrebenswertes. Das ist schon was Günstiges, das ist was Wichtiges. Also eine Orientierung an Möglichkeiten, die wir haben, Funktionalität, Talente zu entdecken und auszudifferenzieren, das ist was Fantastisches, was zum Menschsein gehört. Das finde ich schon gut. Ich finde es sehr schwierig. Das ist aber etwas, was in der Berichterstattung eigentlich auch thematisiert wird und versucht wird, das zu verändern, dass wir oft so über die Idee kommen, trotz ihrer Behinderung oder trotz seiner Behinderung ist er jetzt Spitzensportler. Und das ist ja so eine tolle Leistung, weil der hat ja nur ein Bein. Ja, also so diese Vorstellung, da sind wir, glaube ich, auf dem Weg, das aufzulösen. Das ist ja dann sicherlich was, was hier auch wieder zum Thema gehört dann heute. Das finde ich was, wo ich dann denke, oh, das finde ich irgendwie schwierig. Also eigentlich finde ich schön, wenn man den Menschen an sich betrachtet und nicht jetzt immer sagt, trotz seiner Behinderung. Und das ist zum Teil vielleicht eine Motivlage, ist zu sagen, ich muss, nachdem meine körperlichen Funktionalitäten sich verändert haben, das nochmal neu definieren und neu darstellen und auch beweisen, ja, das wird schon im Einzelfall für Menschen der Grund sein, Leistungssport zu betreiben. Für manche ist es aber gar nicht der Grund und man muss ja auch nicht Leistungssport betreiben. Ne? Also das ist eine Möglichkeit und Leistung finde ich nicht negativ. Aber natürlich gibt es viele Facetten, die das dann beinhaltet.
Es ist ja auch so lustig, dass man davon ausgehe, dass jemand mit Behinderung irgendwie ganz anders ist als die anderen Menschen. Mhm. Während ich ja, als ich sehr klein war, sehr behindert war und wenn ich alt bin, wieder behindert sein werde und zwischendurch im Leben auch. Das ist ja was, was uns graduell irgendwie alle betrifft. Und ich glaube, da sind wir mitten in der anthropologischen Diskussion. Was macht das Wesen des Menschen aus? Sind wir Mitleidswesen an sich? Dann sind wir es aber auch alle. Ne? Und vielleicht in unterschiedlichen Graden und unterschiedlich in den Zugängen auch. Oder ist das was, was nur wenige betrifft? Und dann muss man ja so Klassifizierungen machen. Das finde ich auch extrem schwierig. Wer ist denn jetzt wie behindert? Ne? Das mhm. ist natürlich auch ein Thema im Leistungssport, denke ich, dass man das irgendwie einstufen muss. Dabei könnte man ja sagen, betroffen ist zunächst mal irgendwie Mensch sein.
Mhm. Ja, das ist natürlich eine ganz große, spannende Diskussion. Also Behinderung, müssen wir das eigentlich definieren oder führen wir das nicht erst ein, dadurch, dass wir es definieren? Ja, ich bin da vielleicht so ein bisschen vereinfacht und pragmatisch und denke, nee, wir brauchen schon eine gesetzliche Definition, weil ja auch klar ist, dass unsere Gesellschaft Leistungen erbringt für Menschen, die jetzt nach dieser gesetzlichen Definition einfach auch darauf angewiesen sind. Also wenn wir bei uns Studierende haben, die jetzt hörgeschädigt sind und einen Gebärdendolmetscher brauchen, dann ist ja klar, dass ich irgendwo rechtlich das definieren muss, dass der ein Anrecht hat auf den Gebärdendolmetscher und den ich selber bezahlt. Ja. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Regelung. Aber dadurch habe ich ihn, glaube ich, jetzt nicht definiert als Mensch mit Behinderung, sondern ich habe erstmal irgendwie geregelt, wie kann er denn zum Beispiel Teilhabe haben am Studium. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, auf der Ebene würde ich es runterbrechen. Deshalb brauchen wir die Definition. Klassifizierung ist natürlich im Leistungssport immer dann notwendig, wenn wir sagen, okay, wir wollen einen Wettkampf machen und haben unterschiedliche funktionelle Voraussetzungen. Das ist aber wirklich nur der Wettkampfsport. Und dann muss ich sagen, okay, ich will, dass die Behinderung möglichst wenig Einfluss hat auf den Ausgang des Wettbewerbs. Das ist Klassifizierung. Also es macht nicht fairen Sport. Oft kommt ja so die Idee, wir machen jetzt fairen Sport, weil wir haben Klassifizierung. Das kann eine Klassifizierung gar nicht leisten.
Das hatten wir in der Oberstufe auch schon. Oh. Ich musste fair. Nur 1,20 überqueren, weil ich ja so klein bin beim Hochsprung und nur so und so weit stoßen für 14 Punkte und so. Das ist ja alles, also fanden wir auch damals schon irgendwie ein bisschen lächerlich, weil natürlich die Ausstattungen jetzt abgesehen von den äußeren Maßen irgendwie ganz unterschiedlich waren. Und auch die Lust am Sport total unterschiedlich ausgeprägt, dass alles Dinge waren, die man nicht quantifizieren konnte und so. Und
ja, das selbst ist einfach schwierig. Selbst wenn man das versuchen würde zu quantifizieren, ist es ja unmöglich, weil es gibt so viele einzelne Punkte und man wird dem dann nie, oder dann hat man nicht noch eine Person in der Klasse, ne? Und dann ist der Wesen des Wettkampfs nicht mehr erhalten.
Individuum est ineffabile, heißt das schon früh in der Philosophie. Das Individuum lässt sich nicht reduzieren, ne? Letztlich bleibt das unklassifizierbar, das Einzelne. Und das ist ja das Spannende daran.
Das erinnert mich total an tatsächlich an meine Zeit an der Sporthochschule, als wir Hürdenlauf hatten. Und für die Jungs sind die Hürden relativ hoch, für die Mädels im Verhältnis dazu nicht so, was den Hürdenlauf angeht. Und wir hatten aber einen Leistungsturner dabei. Der war wirklich sehr klein. Der rannte die Hürden aber tatsächlich wesentlich besser als viele von den Jungs, die Basketball spielen und sehr groß sind, weil er einfach unglaublich koordiniert war und eine unglaubliche Sprungkraft hatte. Das heißt, im Prinzip waren die großen, langen Jungs mit weniger Koordination oder auch weniger Geschwindigkeit, die haben ja eine unglaubliche Trittfrequenz, ihm gegenüber benachteiligt, obwohl die Hürden so hoch waren. Ja.
Und wurde jemand bemitleidet, um mal hier ins Thema zu kommen? Das ist ja das Spannende.
Nein, wir haben uns eigentlich alle selbst bemitleidet.
Selbstmitleid ist auch ein wichtiges Thema, wenn man über Mitleid spricht. Das ist mir in der Vorbereitung auch aufgefallen.
Ja, daran dachte ich aber tatsächlich auch. Ja, nein, wir haben uns aber tatsächlich alle selbst bemitleidet, dass wir nicht so elegant über diese Hürden kamen wie dieser Leistungsturner, der wirklich, das war unglaublich, dass der hat fast sozusagen die Beine auf der anderen Seite oben wieder zusammengeschlagen, weil er so beweglich war.
Auch gut in der B-Note.
Das hätte ich ja gerne mal gesehen, genau.
Komm, du siehst genug, oder? Das können wir uns dann alle vorstellen.
Genau, aber so viel zur Klassifizierbarkeit halt, ne?
Klar. Halt ja, aber dieser Nexus von Mitleid und Selbstmitleid ist ja vielleicht ein Punkt, über den man sprechen kann. Ne? Das ist ja spannend, dass man versucht auseinanderzuhalten, wo bin ich denn jetzt beim anderen und wo bin ich bei mir? Und es gibt sicher auch Formen von Mitleid, die sehr bei mir sind und gar nicht so sehr beim anderen. Denn davon auszugehen, dass ich mitleiden kann, dass ich das leiden kann, was der andere leidet, wenn es denn überhaupt ein Leid ist, das ist ja eine steile These, ne? Ich komme ja ins Bewusstsein des anderen nicht wirklich rein. Das heißt, ich kann mitempfinden oder ich kann meinetwegen über Spiegelneuronen erklären, warum mir da etwas zuteil wird, was dem anderen gerade passiert. Aber dass ich dessen Leid empfinde, im engeren Sinne natürlich nicht. Also ich bin da selbst mit beteiligt, aber mein Mitleid ist immer ein Stück vom anderen auch gelöst, glaube ich.
Also ich habe ja tatsächlich wirklich eher das Gefühl, dass wir uns dabei selber leid tun. Also wir extrapolieren sozusagen, wenn ich in der Situation wäre, wie würde ich mich dann fühlen? Und dann projizieren wir was auf einen anderen, weil wir denken, dann würde ich mich aber sehr unfrei fühlen oder gefangen. Oder ich wäre ständig auf Hilfe angewiesen. Das fände ich total...
Ja,
oder also wir können ja. Das ja eigentlich gar nicht von uns richtig lösen, oder?
Es gibt auf jeden Fall miese Formen des Mitleids. Vielleicht fangen wir da mal an.
Genau, erstmal die miesen, Prinzip, den Downer.
Also die mieseste Form ist, das habe ich in einem Skript gefunden, danke der anderen Nora für den Hinweis auf dieses Skript an dieser Stelle. Diejenige, die eigentlich beim Bemitleiden bedauert, dass der andere leidet, weil es mir unschön erscheint. Es stört mich. Ja, ich möchte das nicht sehen, ich möchte das nicht erleben. Mach die Tür zu, wenn du arbeitest, ich kann das nicht sehen. In der Form. Und dann tue ich so, als sei das Mitleid, ist es auch, ne, oder ein Bedauern, aber in Wirklichkeit ist es was, was ich von mir selbst abweisen will. Das kommt aus dem Kontext der Moralphilosophie, wie vieles zum Thema Mitleid. Und insbesondere entzündet sich das an der Frage, ob man ja das Leben eines Koma-Patienten zum Beispiel beenden darf. Mhm. So. Wenn derjenige, der darüber zu entscheiden hat, sagt, ich empfinde so viel Mitleid, kann es aber auch diese miese Form von Mitleid sein, ich kann das nicht ertragen, das mitzuerleben. Und deswegen, wie du sagst, Nora, gehe ich davon aus, dass ich an seiner Stelle es gerne hätte, das und so weiter. Und wir kommen da, wie gesagt, aus dem Eigenpsychischen eigentlich nicht ins Fremdpsychische, zumindest nicht ohne einen argumentativen Sprung.
Und das Spannende dabei finde ich dann ja immer noch, und klar, das findet man in der Philosophie auch sehr spannend, ist das irgendwas, was ich erlernt habe?
Ja.
Also ist das irgendwas, was ich über meine Entwicklung irgendwie mir aneigne und deshalb auch unterschiedlich sein kann? Oder ist es was, was uns Menschen ausmacht? Ne? Mhm. Das ist natürlich schon ein Punkt. Aber also bei diesem negativen Mitleid, um dann da zu sein, ich glaube, das ist jetzt im Themenfeld Behinderung, da wo ich es jedenfalls zum Teil kenne, sicherlich oft so ein Punkt, dass wenn ich jemanden bemitleide, der eigentlich selber das gar nicht als leidvoll empfindet in dem Moment, dann ist das so ein ganz klassisches Missverständnis, wenn wir es positiv formulieren, was dann zu Irritationen führt. Ja, also wo jemand selber sagt, einer meiner besten Freunde jetzt aus dem Kontext Sport von Menschen mit Behinderung, ist glaube ich mit 17 verunfallt, mittlerweile ist er 63 Jahre alt, Querschnittgelähmt, kann also seine Beine nicht benutzen und er sagt, das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich nicht am Strand spazieren gehen kann. Ja? Mhm. Alles andere vermisse ich überhaupt nicht. Das heißt, wenn man mich bemitleidet dafür, dann ist das auf jeden Fall eine Irritation, die einfach daran liegt, ihr könnt mich nicht verstehen, wie ich jetzt gerade eigentlich lebe. Und wenn man mich dann bemitleidet, das stößt natürlich dann irgendwie auf große Irritationen oder wirklich auf Ärger dann irgendwo.
Ne? Ja, zumal darin ja auch eine gewisse Arroganz liegt im Mitleid.
Ja, und so eine Entmündigung.
Ja, ne?
Also ich kann ihm gar nicht zugestehen, dass er sein Leben jetzt als freudvoll empfindet, obwohl er jetzt nicht gehen kann.
Ne? Ja.
Hm. Das fand ich auch sehr spannend. Ich glaube, Nils Birbaumer heißt der, der auch über das geschrieben hat, was wir sozusagen im Gehirn auch leisten können. Ne? Also wie so ein Prozess verläuft, wenn wir uns in einer neuen Situation befinden, weil wir zum Beispiel einen Unfall hatten und in irgendeiner Form behindert sind oder nicht mehr so funktional wie vorher, dass wir völlig in der Lage sind, irgendwann diese Situation zu akzeptieren und für uns so zu wenden, dass wir damit leben können, weil wir können ja nicht in dem anderen verharren sozusagen. Und so auszuklammern, dass das möglich wäre, ist, finde ich, irgendwie auch ganz schwierig, weil das heißt ja eigentlich, wenn wir nicht voll funktionsfähig sind, ist unser Leben sozusagen jedes Mal zu Ende. Und das kann es ja gar nicht sein. Das kann ja gar kein Entwurf sein von, wie wir leben.
Also ich glaube trotzdem, dass es natürlich eine große Herausforderung ist. Also die Möglichkeit besteht. Das ist was Beeindruckendes. Also das empfinde ich dann auch als beeindruckend, wenn jemand so Krisen als Herausforderung annimmt. Aber es gelingt natürlich nicht allen. Ne? Also deshalb hatten wir ja eben so ein bisschen diese Spitze des Eisbergs. Natürlich gibt es auch Menschen, die daran selber irgendwie zerschellen und nicht weiterkommen. Aber die Möglichkeit, dass wir die haben, ist schon beeindruckend. Und das finde ich auch dann schon eine sehr spannende Situation.
Es darf ja auch eine Krise sein. Also dass das dann eine Krise ist, vor allen Dingen, wenn es in der Veränderung passiert, also sozusagen eine Lebensform sozusagen unterbrochen wird und dann eine neue dazukommen muss oder entwickelt werden muss. Wer da glaubt, dass das ohne Krise geht, halte ich für ein wenig naiv vielleicht.
Ein krisenfreies Leben halte ich auch für
gar nicht so. Und das war völlig wertfrei zu formulieren.
Nicht so rasend erstrebenswert, mal davon abgesehen, dass es das vermutlich nicht gibt. Und Kriterien ist erstmal unterscheiden, daher kommt die Krise. Also es ist was anders als vorher. Es ist ja nicht so sehr was unbedingt schlechter als vorher. Also Krise ist erstmal Krise und ich krieg die Krise, wenn jemand sagt, das sei immer eine Chance. Das stimmt nämlich nicht.
Okay.
Krise ist nicht immer nur Chance. Nein, Krise ist eine Krise und dann mal gucken, wie man drauf reagiert. Sonst könnte man ja sagen, oh, eine Chance und nicht eine Krise, wenn es dasselbe wäre. Das gelingt ja häufig nicht. Aber um beim Mitleid zu bleiben, es ist ja die Frage, warum wir das häufig so ganz positiv aufwerten oder zumindest lange Zeit positiv gesehen haben, bis Nietzsche ungefähr. Ich weiß, ja, Nietzsche, ja.
Der macht immer alles kaputt, der Nietzsche.
Ja, das ist halt sein Projekt gewesen, Philosophie mit dem Hammer, hat er ganz gut gemacht. Hatte wahrscheinlich als Kind diese Hämmerspiele. Deng, 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 aufs Mitleid draufgehauen. Aber lange Zeit war das ja wirklich gerade so in der christlichen, abendländischen Tradition als Vorstufe zur Barmherzigkeit oder Teil der Barmherzigkeit, der Misericordia, eine Tugend. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, ja, aber das kann aber auch paternalistisch und arrogant und irgendwie was sein, was dem anderen gar nicht zuzukommen hat, sondern ihn stört, dann sind wir schon Erben dieser Krise des Begriffs, würde ich sagen. Sag mal.
Also,
komm, wir zanken.
Ja, sehr, sehr gern. Ach, ich komme aus einem Termin, wo es darum ging, dass Kampfsportarten hinsichtlich ihrer Relevanz diskutiert wurden. Und da gibt es jetzt so eine Kombination aus sämtlichen Kampfsportarten, die man sich sonst so irgendwie vorstellen kann. Und relativ regelfrei das Ganze. Das führt dann dazu, dass es zwar von einem Ringrichter irgendwann unterbrochen wird, aber dass jemand in dem Wettkampf, den man da irgendwie hat, Tritte, Schläge nutzt und dann, wenn jemand ohnmächtig wird, wird weitergeschlagen. So, und da habe ich heute Videos zugesehen und muss dann sagen, und das ist Sport und das ist jetzt die Diskussion gewesen, eine ernsthafte Diskussion mit einem christlichen Hintergrund sogar, ist das Sport oder ist das kein Sport? Also es sollte eine christliche Gruppe Stellung beziehen. So. Und wenn ich das sehe, ich habe da diese Videos von gesehen, habe ich erstens gedacht, ich finde das schrecklich, ich will das nicht sehen, also ich will das noch nicht mal sehen. Und dann habe ich, weil ich ja wusste, ich bin heute Abend hier, gedacht, das löst bei mir Mitleid aus. Ja. Und zwar sowohl mit dem, der da gerade liegt, ohnmächtig und geschlagen wird, als auch mit dem, der da was auslöst, der das machen kann. Also weil irgendwie hat der ja keine Schutzmechanismen, dass der seine Aggressivität ausleben darf bis dahin, dass man einen Wehrlosen schlägt. Und dann würde ich jetzt sagen, das ist ja irgendwas, wenn wir das so als Grundidee haben, ob es erlernt ist oder ob es angeboren ist, da vielleicht sagst du da gleich nochmal was dazu. Aber das ist ja so ein Punkt, wo ich dann merke, das finde ich total wichtig, dass wir das haben. Ja. Also mit jemandem leiden, also jemand, der gerade Schmerz hat, ob der jetzt psychisch, physisch, wie auch immer irgendwie ist, da mitzuleiden, das finde ich, ist etwas von mir aus gerne, nenne es Tugend oder wie auch immer. Das hätte ich schon gerne eigentlich. Das Missverständnis war ja eben, ich leide mit jemandem, aber der leidet selber gar nicht. Ja. Aber der da jetzt gerade lag, völlig demütig eigentlich und wird dann noch weiter geschlagen, wo in dem Moment, wo er ohnmächtig ist, da wird er das nicht mehr wahrnehmen. Aber da denke ich schon, da wünsche ich mir, dass wir Mitleid empfinden können und deshalb sagen, das ist eigentlich nichts, was wir haben wollen in unserer Gesellschaft.
Das ist jetzt gemein, weil da kann ich natürlich nicht zanken, das sehe ich selbstverständlich ganz genauso, weil ich ja, hintenrum komme ich ja doch wieder als die mit den christlichen Tugenden um die Ecke. Jedes Mal versuche ich, etwas modernistischer zu argumentieren, aber es gelingt mir nicht. Es geht mir ganz genauso natürlich. Also ich würde sagen, dass Mitleid und Mitgefühl etwas ist, was unbedingt wiederzugewinnen ist, insbesondere im Zeitalter seiner Bedrohtheit. Immer. Mhm. Und das ist etwas, was mir bei den Recherchen aufgefallen ist, dass es diese Mitleidsdiskussion, zumindest im philosophischen Sinne, im soziologischen auch nochmal, da wo sie erlernt ist, besonders dann gibt, wenn man es bedroht sieht. Und zwar zum Beispiel so in den 50er Jahren, als man davon ausging, dass wir durch zunehmende Technisierung dadurch bedroht sein werden, dass unser Mitgefühl leiden wird, weil wir mehr mit Maschinen zu tun haben werden, weil sie unser direktes Miteinander sozusagen indirekter machen und dass uns das verloren gehen wird.
Voraussehung der Digitalisierung.
Ja, genau. Und ich finde es eigentlich selbst, dass der Diskurs nicht gerade jetzt wieder explodiert darum, wo wir tatsächlich es gibt viel, aber ja, eigentlich müsste auch das nur die Spitze des Eisbergs sein. Gerade jetzt, wo wir die Erfahrung machen, dass das schwierig wird und dass solche Dinge im Ethikrat diskutiert werden müssen, und zwar wahrscheinlich mit dem Argument, na ja, die haben ja vorher zugestimmt sozusagen, wenn ich diesen Käfig betrete, dann darf mir alles passieren. Aber man kann ja das auch grundfalsch finden, dass jemand diese Rechte abtritt von
und
sich selbst.
Und das tatsächlich, ich hatte gerade sofort den Impuls zu sagen, ja, das ist Fairness, und dann muss ja Fairness auf Mitgefühl begründet sein, weil wann verhalte ich mich fair im Sport? Ne? Also ich lerne ja Fairness. So. Das heißt, ich lerne mich dann fair zu verhalten, wenn ich mich nicht fair verhalte, mir einen Vorteil verschaffe. Das heißt, für mich wäre das deswegen kein Sport, weil da die Regeln der Fairness außer Kraft gesetzt sind. Nämlich, dass jemand, der schon am Boden liegt, eben nicht weiter malträtiert wird. Oder dass ich nicht jemanden, den ich gerade gefoult habe, auch noch, keine Ahnung, ins Gemächt trete oder so. Also wir haben da ja schon Regeln, und auch aus gutem Grund eben Regeln, damit wir eben sportlichen Wettkampf machen können. Und diese Regeln begründen ja schon auch so ein bisschen auf Empathie, würde ich fast sagen. Ne? Also warum sollten wir uns sonst für Fairness entscheiden, wenn wir mit Unfairness gewinnen könnten? Wofür brauchen wir sonst die Regel?
Aber jetzt haben wir natürlich verschiedene Regeln, und die Regeln werden immer irgendwie gemacht und werden auch wieder neu angepasst. Also damit jetzt nicht die MMA-Menschen nachher auf Herrn Abel schimpfen und sagen, das stimmt ja alles gar nicht, weil es wird natürlich dann unterbrochen durch den Kampfrichter, aber der Moment, bis der Kampfrichter unterbricht und das Eintreten der Ohnmacht ist etwas, was dann wild diskutiert wird, weil da prügelt er halt noch ein und dann kommt der Kampfrichter und schiebt ihn weg. Also es gibt schon eine Regel. Also es gibt eine Regel. Und deshalb können wir ja sagen, ja, ist doch fair, der hat doch eingewilligt in diese Regel. Und dann kommt für mich aber der Punkt, und deshalb wären wir ja wieder beim Thema, dass ich denke, nee, das können die ja ruhig einwilligen oder sonst was machen, aber das ist etwas, was ich zunächst mal, das erzeugt bei mir Mitleid, Mitgefühl mit dieser Person. Und ich würde das jetzt, das ist aber natürlich eine lange Diskussion, was sind jetzt eigentlich das Wesen des Sports und wie können wir das definieren und was ist Fairness? Da kommen wir in eine andere lange Diskussion. Für mich ist das in dem Moment klar gewesen, ich habe da Mitleid mit dem Unterlegenen empfunden und habe gedacht, das ist aber was Gutes, dass ich das habe. Also ja. Das ist ob das dann eine Tugend ist oder woher das auch immer kommt, ob es soziologisch ist oder ob es mir irgendwie schon vorher gegeben war, ob das das Menschsein ausmacht. Ich finde, das ist etwas Wichtiges, das brauchen wir. Und im Gegensatz zu dieser negativen Mitleidssituation, wo jemand entmündigt wird quasi. Ja.
Aber ich finde aber trotzdem, dass es nicht so weit weg ist von der Fairness, ehrlich gesagt, weil also auch in vielerlei Gründen, ne? Weil wir haben ja irgendwann uns auf etwas geeinigt, dass ja auch uns außerhalb der Regel sozusagen ein Verhalten aus fairen Gründen zum Beispiel nahelegt. Also wenn zum Beispiel Spieler auf ein Spiel verzichten, weil eine andere Mannschaft, keine Ahnung, das war eine Jugendmannschaft, die hatte einen Busunfall, die konnten die letzten 3 Spiele der Saison nicht bestreiten und alle 3 Gegner dieser Jugendmannschaft haben gesagt, sie verzichten auf das Spiel und haben sozusagen am grünen Tisch durchgewunken. Das müssen sie nicht. Es gibt überhaupt keine Regel, die sie dazu verpflichtet. Das heißt, warum haben sie sich in dem Fall so fair verhalten, weil es ein Mitgefühl gab, weil sie nicht, ich würde nicht mal sagen, weil sie Mitleid hatten mit den anderen, sondern Mitgefühl. Was wäre, wenn uns das passiert wäre und gemerkt haben, wir können so keinen Wettkampf führen, weil diese Mannschaft nicht zur Verfügung steht? Und das finde ich schon, also das hat schon auch was miteinander zu tun an der Stelle.
Das auf jeden Fall, aber die Begriffe würde ich schon auseinanderhalten. Also Mitleid und Mitgefühl ist nicht dasselbe. Und es gibt auch einen guten Grund, warum die Mitleidsethiken, die berühmtesten sind die von Rousseau und Schopenhauer ganz sicher, randständig sind. Das hat den Grund einfach darin, dass wir darauf schlecht argumentativ aufbauen können. Wir können schlecht Moralen ableiten aus einem Gefühl. Das ist sozusagen ein naturalistischer Fehlschluss, wenn wir aus dem Gefühl nicht gefühlige Regeln ableiten wollen. Das ist schwierig, argumentativ. Mhm. Andererseits geht es auch nicht ohne, würde ich sagen. Also eine reine Vernunft, Moral, die gibt uns viel, das rein, aber ziemlich rein haben wir es bei Kant gefunden und dann auch vorgefunden, dass es nicht funktioniert. Menschen sind auch keine reinen Vernunftwesen, die haben das ja, dieses Mitleidsempfinden, ob es wie gesagt anerzogen ist oder ob es qua menschlicher Grundausstattung dazugehört. Ich würde mich da auf die phänomenologische Position zurückziehen und sagen, es ist aber erstmal da und es ist bei ganz vielen Menschen da.
Auch bei anderen Lebewesen.
Genau, und dann ist es quasi egal, ob es anerzogen ist durch die Gruppe erzeugt oder ob es schon in meinen Genen oder sonst wo ist, aber es ist da. Jetzt muss ich aber unterscheiden zwischen etwas, was da ist und worauf ich etwas begründen kann oder was die Vorbedingung dafür ist, dass ich begründen kann. Und ich würde es, glaube ich, eher so sehen, dass wir sagen, das eine kann nicht vollständig und hinreichend Grund sein, weil dann jemand kommen kann und sagen kann, ich empfinde es aber nicht, ich gucke mir den MMA-Kampf an, ich empfinde überhaupt kein Mitleid oder Mitgefühl.
Also und das sollte die Orientierung sein.
Genau, und dann kann das kein hinreichender Grund sein, um eine moralische Entscheidung zu treffen oder Ethiken darauf zu bauen, aber es muss ein Gefühl sein beim ethischen Überlegen, das auch einen Grund hat, finde ich. Also, dass das vorkommt, dass wir nicht jenseits vom mitleidigen Empfinden versuchen, moralisch zu argumentieren. Das können wir tun, aber es wird immer so ein bisschen armselig bleiben, glaube ich.
Aber dann wäre im Falle von MMA ja auch das Wissen darum, dass das zum Beispiel Folgeschäden hat. Also nicht nur, dass die Person kampfunfähig ist, sondern dass das Folgeschäden haben wird.
Ja,
bin da lege ich mich einfach mal fest.
Ja, bin ich auch gern bei dir. Ich bin ja sowieso bei dir, dass ich das sehr problematisch finde, dieses Phänomen als Sport, würde ich es noch nicht mal bezeichnen wollen. Aber natürlich kommen die dann in der Argumentation und sagen, ja, aber wir können jetzt statistische Auswertungen machen, dass jetzt zum Beispiel die Koma-Situationen, also K.O.-Situationen im Boxen deutlich häufiger sind. Und was ist jetzt dann irgendwie da der Unterschied? Also warum müssen wir da irgendwie loslegen? Und Folgeschäden haben wir beim Boxen definitiv auch. Mhm. Folgeschäden haben wir beim American Football relativ sicher auch. Also das sind so Dinge, wo wir natürlich dann in so eine Diskussion kommen, die sehr weit auch wird. Gibt es nicht auch andere Sportarten, in denen wir definitiv auch so gesundheitsgefährdende Dinge mit zulassen, die jetzt über vielleicht Dinge, die wir im Schulsport als Gefahr auch haben, hinausgehen?
Ja, ja, da empfinden wir wenig Mitleid, weil wir uns schon so dran gewöhnt haben. Das finde ich aber auch ein Problem, das ja auch in der Philosophie und in der Soziologie immer diskutiert wird, dass es Verrohungen gibt sozusagen. Oder das hatten wir, Entzivilisierungsschübe mit Norbert Elias, dass wir uns auch so dran gewöhnen oder uns das Mitleid abgewöhnen können darüber, dass wir häufig Situationen sehen, die als okay akzeptiert sind, in denen sich das vielleicht noch regen würde. Und bei Rousseau ist genau das das Argument. Da bedient er die genetische Methode und denkt sich zurück in einen erfundenen Naturzustand, nicht, dass es den jemals gegeben hätte, aber geht davon aus, dass wir in diesem Naturzustand mitleidig wären. Und zwar im Sinne von, ich würde niemals ohne Not einem anderen Wesen Leid zufügen. Mhm. Wenn eine Notsituation aufkommt, kann das sein, dass das passiert, das ist ein Konfliktfall, aber ohne Not werde ich mitleidig sein. Das heißt, in diesem Naturzustand ersetzt Mitleid alle Sitten und Gesetze, die braucht man gar nicht, weil es diese Pitié als Urtrieb gibt und die dafür sorgt, dass man gut miteinander umgeht. Und wenn das aber so ist, und dann geht es bei ihm ja in der Argumentation auch so weiter, dass wir uns vergesellschaften und mit vielen zusammenkommen und das Leben irgendwie verregeln müssen, dann kann das verloren gehen über etwas anderes. Und dann versuchen wir die Rückgewinnung vielleicht über Gesetze, Sitten und so weiter, vergessen dabei aber, dass dieser Urtrieb, der Pitié, eigentlich das ist, was uns ausmacht. Und das wäre eben Rousseaus Argument, dass Vergesellschaftung häufig bedeutet, dass das in Vergessenheit gerät und demgegenüber wäre es zurückzugewinnen, dieses Mitleid.
Aber ich habe an der Stelle eine Frage, weil ich würde das zum Beispiel eher als Mitgefühl deuten, weil Mitleid ist ein Zustand, in dem ich ja auch leide und wenn ich leide, bin ich nicht zwingend handlungsfähig.
Ja, nur geht es ihm ja darum, dass böse Handlungen sozusagen vermieden werden. Also deswegen ist es, glaube ich, bei ihm schon wichtig, dass wir es als Mitleid definieren, denn wenn es nur Mitgefühl wäre, würde es auch darum gehen, dass ich mich mit dem, weiß ich nicht, anderen Gefährten, den ich da treffe, dem es gerade gut geht, irgendwie mitfreue. Und das ist einfach in der Argumentation nicht wichtig, ob ich mich mitfreue oder ob ich dessen Langeweile mitempfinde, sondern es geht, es geht nicht um Mitempfinden von anderen Stimmungen, sondern es geht darum zu fragen, was vermeidet, dass ich dem anderen Böses tue. Mhm. Und das ist eben das Mitleid. Mhm. Nicht so sehr das Mitgefühl, sondern tatsächlich das Mitleid, dass ich mich in dessen mögliches Leiden hineinversetzen kann.
Also Mitleid ist in dem Fall viel konkreter als Mitgefühl, weil das können auch positive zum Beispiel Gefühle sein.
Genau. Und ja, ich finde, wir finden es bei uns in der Grammatik ja auch wieder. Das Passiv hieß früher die Leideform. Also alles, was mir passiv geschieht, ja, wo ich mich unterwerfen muss, das kann sehr schön sein, ne? Aber dann, Klammer zu, dann muss ich natürlich auch postulieren, dass andere sich auch unterworfen fühlen durch meine Handlungen, dass ich denen etwas antue, dass die passiv sind. Und es ist so schwierig, mich nur als aktiv handelnden Menschen dauernd zu sehen und dann die zu bemitleiden, die vermeintlich passiv sind. Das ist ja das, was im Diskurs mit Menschen mit Behinderung auch dauernd passiert, dass man so davon ausgeht, ah, die können ja gar nichts machen, weil der Arme, der sitzt ja im Rollstuhl, der kann ja nicht und so weiter und so fort. Und wir gehen davon aus, wir sind da so ganz aktiv und können ganz viel tun und die anderen sind aber passiv und ihrem Schicksal unterworfen. Und das ist wirklich auch ein sehr kurzgreifender Gedanke. Das stimmt so einfach nicht. Wir sind alle auch passiv und unterworfen.
Ja, und wird sicherlich nur aufgelöst, indem ich Begegnungsräume schaffe, ne? Ja. Weil dann fällt mir das ja ganz schnell auf, dass ich mit jemand unterwegs bin und dann merke, naja, dass es nicht so eindeutig wäre, jetzt wem hier Hilfe zukommen lässt, wer wen unterstützt oder was dann da macht. Aber das, was du eben gesagt hast, ist ja dann so der Punkt, dass Mitleid immer dann etwas damit zu tun hätte, wenn jemand anders leidet durch mein Handeln. Mhm. Ne? Also das ist ja dann noch so ein Punkt und ich denke dann immer, ja, aber es ist ja auch ein Punkt, dass ich Mitleid als Tugend empfinden würde, wenn es gar nicht um mein Handeln geht, sondern es gibt irgendwo jemand, bei dem ich sehe, okay, dessen Situation ist jetzt irgendwie etwas, was negativ ist für ihn, was problematisch ist und da jetzt Mitleid zu empfinden und daraus vielleicht eben auch abzuleiten, selber eine Handlung dann zu haben.
Ne? Ja, oder mich als Handelnden da zu imaginieren, wenn ich eine Situation beobachte, in der jemand anders geschlagen wird, dann darf ich Mitleid mit dem haben, der geschlagen wird und will dann auch eingreifen, dass aus diesem Mitleid dann eine Handlung folgt. Das ist ja unbedingt wichtig.
Genau, aber ich glaube, aber da ist so der Knackpunkt, ne? Also es gibt natürlich in so einem Fall, wo jemand geschlagen wird, sind wir uns, glaube ich, alle einig, wie das dann abläuft. Aber es gibt halt Fälle von Mitleid, weil das Mitleid schon falsch verstanden ist, wird sozusagen der Impuls und die Handlung auch schon nicht gut aufgefasst, weil sie dann übergriffig ist, weil ich gar nicht nachgefragt habe, ob jemand leidet oder auch Hilfe benötigt.
Ja, es sind sehr seltene Situationen, in denen, also würde Schopenhauer jetzt sagen, in denen aus echtem Mitleid gehandelt wird. Er geht davon aus, dass es eigentlich drei Handlungsmotivationen gibt, und zwar so den reinen Egoismus oder die Bosheit oder das Mitleid. Das sind für Schopenhauer so die drei. Gut. Ja, es ist ein sehr negativ denkender Mensch. Er war nicht sehr glücklich.
Aber nennen wir mal einen glücklichen Philosophen.
Ja, ich bin aber keine richtige.
Okay, sehr schön.
Choran, nicht. Ja, aber darum geht's halt, ne? Das ist das Positivste, was wir dem abgewinnen können, ist noch die mitleidige Handlung. Und die wenigsten sind es tatsächlich. Die wenigsten sind eigentlich egoistisch oder so von hinten durch die Brust ins Auge dann doch boshaft. Und die echt mitleidigen Handlungen sind die guten, aber die werde ich nur vollziehen können, wenn ich meinem Willen auch auf Wiedersehen sage. Ne? Das Hauptwerk ist die Welt als Wille und Vorstellung. Und das, wenn man das lange durchliest, kommt es sehr buddhistisch bei einem an, zu Recht. Mhm. Weil dieser Verzicht auf Wille und Macht und Handlung und Aktivität für ihn erst bedeutet, dass wir auch echt mitleidig werden können. Also wenn wir uns lösen von dieser Position des Machenden und des ewig Handelnden, wenn wir diesem Willen entsagen, dann kann es zu eher mitleidigen Handlungen kommen.
Das heißt, für Schopenhauer wäre okay, auch einfach mitleidend daneben zu sitzen, um nicht zu helfen?
Nee.
Okay.
Nein, sicher nicht.
Naja, aber dieses Willen, Wollen und Machen und Macht ausüben und so, also ich, das ist ja jedes Mal, wenn ich helfe, habe ich ja das Gefühl, ich habe die Macht, etwas zu verändern und zu helfen.
Okay, nee, das habe ich dann missverständlich dargestellt. Also er leitet davon daraus schon ab, dass wir helfen sollen an allen Stellen, wo wir können. Also darauf verzichten, Böses zu tun und da zu helfen, wo es geht. Das ist seine Mitleidsethik und er sagt, er bezieht sich da in vollumfänglichem Sinne auf Rousseau und geht davon aus, dass es ein natürlicher Trieb ist, den wir kultivieren sollten.
Und machen wir das?
Naja, also das ist ja eher so ein Punkt, dass ich denke, hier und da ist man völlig irritiert, weil wir das nicht machen. Mhm. Dann ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt irgendwie, ist das Mitleid oder ist es Vernunft, woher wir das ziehen und sagen, okay, es ist ja besser irgendwie in der Form, so ein Miteinander da zu haben. Und deshalb, es gibt so Verrohungen, wo ich dann wirklich völlig irritiert bin und denke, wir machen das nicht. Dann gibt es ganz viele Fälle, die ich selber dann irgendwie wahrnehme, wo wir es machen, also wo wir genau das Gegenteil machen, ohne dass da jemand weiß, woher das eigentlich alles kommt, dass es wirklich gut funktioniert. Und dann gibt es diese Bereiche, wo wir deutliche Missverständnisse haben, so empfinde ich das, ne? Also wo wir weil wir vielleicht unsicher sind, weil wir zu wenig Kontakt hatten und denken, also wir haben jetzt Mitleid oder wir leiden mit jemandem, aber der tut es gar nicht. Und das ist wirklich etwas, was dann zutiefst unangenehm bei demjenigen ankommt. Und da will ich mich jetzt gar nicht irgendwie mit Menschen da vergleichen, die ich da ja, wo ich es nicht einschätzen kann, aber man hört das ja nicht, aber ich bin 2,5 Meter groß. Und wenn jetzt irgendwie Leute Mitleid mit mir haben, weil ich ja 2,5 Meter groß bin und überall mir den Kopf stoße und keine Hosen kaufen kann und das irgendwie alles so nicht für mich produziert ist, dann denke ich, ist totaler Quatsch, weil das habe ich nicht. Also als ich 14 war, da fand ich das vielleicht schwierig, ne, weil da will man so sein wie alle anderen und ich war dann deutlich größer als alle anderen. Das bin ich jetzt immer noch, aber ich bin total gerne 2,5 Meter. Das heißt, wenn jemand mit mir Mitleid empfindet, weil ich so lang bin, dann kriege ich das ziemlich in den falschen Hals. Und deshalb kann ich, glaube ich, so ein bisschen empfinden, wie das sein muss, wenn jetzt jemanden kennenlernt, der von Geburt an blind ist und ihn da total für bemitleidet, dass er nicht sehen kann, dass er den Sonnenaufgang nicht sehen kann. Und der dann sagt, naja, ich vermisse den auch gar nicht, den Sonnenaufgang. Und deshalb das völlig irritiert ankommt, dann kann ich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen.
Wohingegen, wenn jemand erblindet ist und es tatsächlich vermisst, ja, wieder eine Form von Mitleid angebracht wäre, dass man sagen kann, das tut mir leid für dich, dass du da Leid empfindest, aber das geht auch in jeder Form, das geht auch ohne Behinderung, dass ich an Situationen leide. Oder,
ja, selbstverständlich. Ja, ja.
Du könntest die Anekdote mit dem Tischtennisspieler erzählen, aber du musst nicht. Ach,
Anekdote mit dem Tischtennisspieler?
Hast du mir erzählt, dass solch eine Oma begegnet ist, als du mit offensichtlicher behinderten Menschen unterwegs warst und gesagt hat, das habe ich ja noch nie gesehen und dann aber Thomas Größe meinte und dann nicht die fehlenden Normalarme des ihn begleitenden Menschen.
So ein großer Mensch, so einen kleinen Verrückt. Tischtennisspieler, Schläger.
Genau. Ja, so ein kleiner Turner, so schön über die Hürden kommen, das meint man ja nicht. Genau. Also wundern kann man sich an vielen Stellen. Aber ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir ja sagen könnten, klar, die Missverständnisse sind leidlich, das ist nicht schön, ne? Über die könnte man sich aber verständigen, aber dann das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, dann empfinde ich lieber erstmal gar kein Mitleid. Und trainiere mir das ab, das wäre natürlich ein Fehlschluss, denn das Mitleiden können, das habe ich auch in der Literaturliste, kann ja ein Maß für meine moralischen Urteile sein. Und das heißt, ich muss das aber auch kultivieren. Das heißt auch, dass ich es differenzieren muss und erkennen muss, wo ist es eigentlich Selbstmitleid, das ich da empfinde, wo will ich nur das Hässliche nicht sehen, ne? Wo ist es echtes Mitleid, wo ist es Mitgefühl, also so eine Vorstufe davon. Und wenn ich das differenziert kultiviere, dann ist es vielleicht tatsächlich ein Mitleiden können als Maß meiner Handlungen und das finde ich absolut erstrebenswert. Also das würde ich nie negativ werten.
Ich frage mich ja gerade so ein bisschen, weil du auch gesagt hast, du kommst aus der Altenpflege, wie viel Wertschätzung eigentlich Mitleid in unserer Gesellschaft erfährt. Und ich habe das Gefühl, also nicht, dass jeder, der Altenpflege macht, mitleidig ist mit Leuten und deswegen helfen möchte, aber wir versuchen ja irgendwie das Leid eben nicht mehr sehen zu müssen oder sind auch gar nicht mehr fähig. Das heißt, das, was alte Menschen, wenn sie denn leiden, ne, also sind, es gibt ja auch durchaus sehr fitte Rentnerinnen und Rentner da draußen, aber wenn Menschen halt krank sind, das war ja früher Teil des familiären Zusammenlebens, ne? Da waren dann halt auch, da waren die Familienverbände größer und wer krank war, wurde zu Hause gepflegt. Nicht, dass das immer besser war, ja, weil man braucht ja schon, ja, man braucht ja gewisse Kompetenzen auch, um Menschen zu pflegen, je nachdem, welche Krankheiten die haben. Schon gut, wenn die dann medizinisch betreut sind. Aber es findet halt weniger in der Gesellschaft statt. Also es findet eben mehr an Orten statt, die wir nicht so häufig besuchen, wie eben Altenheime, Pflegenheime und Ähnliches.
Ja, dann kann man fragen, warum das an diesen Orten stattfindet.
Genau, und das ist so eine Frage, weil wir das so raussubtrahieren, damit wir möglichst störungsfrei leben können, ob das auch dazu führt, dass wir gar nicht mehr so geübt darin sind, das auszuhalten und das mitzudenken oder auch mit auf dem Schirm zu haben, was das eigentlich bedeutet, wenn ich eben in diesen Bereichen arbeite und eben diese Pflegearbeit mit übernehme und dann auch diesem Leid anderer Leute, ich muss damit ja einen Umgang finden, ne? Also es ist ja mitunter durchaus hart, weil das ist einfach menschlich und es berührt einen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einen der Job eben nicht berührt.
Also es ist bestimmt was ganz Spannendes. Ich muss aufpassen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, weil Altenpflege habe ich gar nicht gemacht, also Krankenpflege, weil das ist, ja, aber das sind natürlich ähnliche Dinge, die du dort ansprichst. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn ich in der Altenpflege arbeite, um das dazu machen. Ich habe in der Ambulanz ne, gearbeitet. Das ist ja irgendwie Notfallmedizin, von daher nicht das, was du da, glaube ich, meintest. Aber das ist was Spannendes und da bin ich komplett bei dir. Also all diese Dinge versuchen wir ja in professionelle Hände zu vergeben. Mhm. Ja? Also da gibt es jemand, der ist empathisch, weil er Pflegekraft ist. Da ist jemand, der ist empathisch, weil er Trauerbegleitung macht. Da ist jemand, der ist empathisch, weil er Menschen vorbereitet, die dann beerdigt werden irgendwo. Es wird niemand mehr zu Hause aufgebahrt oder solche Dinge. Und das schieben wir irgendwo ab zu anderen Leuten, die wir als professionell erkennen in dem Bereich. Und das würde dann zu dem passen, was du auch gesagt hast, Rita, so von der Vorstellung, eigentlich brauchen wir müssen das kultivieren oder wir brauchen eine Kultur dafür. Und das ist etwas, das sind dann für mich wieder dieser Punkt, wo ich sage, wir brauchen Begegnungsräume. Also wir müssen das irgendwo schaffen, dass wir da auch merken können, dass wir da noch begrenzt sind, dass wir da vielleicht was lernen wollen. Das würde dann wieder dazu passen, dass man sagt, naja, das hat schon so einen soziologischen Faktor, dass ich das entwickeln kann, dass ich das verändern kann. Aber das kann ich nur im Kontext mit anderen und auch mit anderen, die mir vielleicht dann Ängste nehmen. Also das ist ja bei dem Punkt Behinderung, für den ich mich dann ja eingeladen habe, dass ich dann immer denke, ja, Menschen mit Behinderung sind ja nicht anders als alle anderen auch. Da gibt's irgendwie alte Säcke, die ich doof finde und da gibt's Leute, mit denen ich total gerne mal einen Kaffee trinken gehe. Aber wir brauchen halt die Leute, mit denen man gerne mal einen Kaffee trinken geht, weil die einem ja helfen und einem deutlich machen, ey, das ist überhaupt kein Problem, aber das wäre was ganz schön, wenn du mich da unterstützen würdest. Ja, also so, wir müssen es kultivieren, wir müssen es lernen, wir müssen da arbeiten können, uns auseinandersetzen können und dafür brauchen wir Begegnungsräume.
Weil du ja ganz viele Gespräche sicher auch mit den Sportlerinnen und Sportlern führst, würde mich halt interessieren, was die zum Beispiel sagen, im Kontext als Sportlerinnen und Sportler, also wenn ich ein Trikot anhabe oder auf einem Sportplatz rumrenne, werde ich ja ganz anders wahrgenommen als im Alltag. Haben die im Alltag andere Begegnungen, weil die vielleicht in dem Sinne, ja, Sport macht selbstbewusst, ja, auch nicht behinderte Menschen macht Sport selbstbewusster und haben die dann andere Erfahrungen, wenn sie eben als normale und nicht eben Sportlerperson gesehen werden?
Also ich glaube, so ein großer Unterschied ist, dass die Spitzensportler im paralympischen Bereich trotzdem jetzt nicht auf der Straße erkannt werden. Mhm. Also ein Fabian Hambüchen, der wird irgendwo hier in Köln wahrscheinlich überall auf der Straße erkannt. Irgendjemand, der jetzt im paralympischen Bereich eine Goldmedaille gewonnen hat, jetzt wenn er nicht gerade Markus Rehm heißt, der wird nicht erkannt. Ne? Mhm. Also der läuft hier irgendwie über die Straße und dann fragt jemand vielleicht, warum hast du nur ein Bein, aber nicht irgendwas, dass er ihn erkennt als einen prominenten Sportler irgendwo. Ich glaube, so pauschal kann ich es gar nicht beantworten, weil viele von denen sehr unterschiedliche Erlebnisse dazu auch hatten, also durchaus sehr positive und durchaus sehr negative und deshalb dann sagen, nee, also ich habe so im Alltag Situationen, die finde ich total angenehm oder finde ich total negativ und da ist auch der Blick dann darauf sehr unterschiedlich. Also ich kenne eine Spitzenathletin, die Radsportlerin ist, also dann Tandem fährt und deshalb hat die vorne Pilotin, also nicht sehend und die sehr deutlich macht, dass sie überhaupt keine Hilfe haben will von anderen Menschen, dass sie überhaupt kein Mitleid haben will, die mir mal irgendwann gesagt hat, lieber kaufe ich im Supermarkt, ich kann es ja nicht sehen, nochmal verdorbene Sachen ein, als jemanden zu fragen. Und dann haben wir bei uns einen Studierenden, der im Verlauf des Studiums erblindet ist und der sagt, Einkaufen ist Horror, wenn man nichts sieht. Das geht einfach nicht. Ne? Die räumen alle 3 Wochen um, da komme ich selber ja schon nicht mehr klar und finde die Sachen nicht mehr und stehe vorm Regal, in dem, wir haben natürlich auch einen Überfluss an Dingen, die wir auswählen können. Dann stehen da also 55 verschiedene Joghurts irgendwo und wenn ich nicht sehe, kann ich dann niemals den finden, den ich haben will.
Ja, man kann ja echt den Deckel hochheben und mal dran riechen.
Das geht nicht und das ist auch echt noch eine Herausforderung, um das hinzukriegen. Das heißt, der geht immer vorne hin und dann ist es überhaupt kein Problem. Das hat auch nichts mit Wildheit zu tun, sondern so miteinander, glaube ich jedenfalls. Weil die dann im Rewe, die kennen ihn und sagen, kein Problem, sag einfach kurz an der Kasse Bescheid, dann geht jemand von uns mit dir durch. Ja? Und dann würde ich sagen, ja, das sind so 2 Beispiele. Der eine lebt sein Leben und sagt, ich will alles alleine hinkriegen und will überhaupt keine Unterstützung und Mitleid ist grausam, das will ich überhaupt nicht haben. Und der nächste sagt, ich empfinde das gar nicht als Mitleid, sondern wenn jemand anders irgendwie eine Unterstützung braucht, weil er einen Text nicht so schnell lesen kann und ich kann ihn aber schnell hören, dann unterstütze ich ihn. Ne? Also irgendwie so wahrzunehmen, wo hat jeder seine Kompetenzen.
Und dafür braucht man halt ein Gespräch. Ne? Also ich habe einen Mitpodcaster, den Hobby-Querschnitt heißt der, der tatsächlich auch durch einen Unfall querschnittsgelähmt ist. Und der hat mal irgendwann gesagt, kennst du einen Rollifahrer? Kennst du einen Rollifahrer? Mhm. Also er spricht auch, er sagt, ich spreche nicht für andere. Ich kann halt für mich sprechen und ich lebe mein Leben so und andere leben ihr Leben eben anders. Und das ist ja im Prinzip das, ne? Also es spricht ja dafür, auch egal in welcher Situation man irgendwie Mitleid oder Mitgefühl hat, erstmal zu fragen, ob das überhaupt angebracht ist und ein Gespräch zu suchen, ne? Und anstatt irgendwie ja, dass einem Menschen einfach so leid tun, weil man aber eigentlich bei sich ist und nicht eben beim anderen. Mhm. So. Und dafür, glaube ich, braucht man aber eine gewisse Entspanntheit, um darauf auch zuzugehen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das auch in ihrem Alltag erleben. Also ich habe in meinem Alltag wirklich extrem wenig mit Menschen mit Behinderung zu tun. So als Reitsportlerin fast gar nicht. Im Alltag als Journalistin fast gar nicht. Also so, ich komme, außer ich würde sie interviewen, sehr selten mit Menschen mit Behinderung zusammen. Außer in eben solchen Orten wie so ein Podcaster-Treffen oder Podcasterinnen-Treffen. Und ansonsten erlebe ich das kaum. Und das finde ich schon bezeichnend irgendwie.
Ich glaube, wir tun uns damit nicht gut. Also wir sorgen irgendwie dafür, dass uns Dinge erspart bleiben, weil wir es vielleicht so sehen ursprünglich, aber eigentlich nehmen wir uns Möglichkeiten. Und wenn du Reitsport, habe ich das richtig gehört, dann würde ich immer denken, das lässt sich wunderbar inklusiv machen. Ne? Also wäre irgendwie was Gutes, also so, dass man das dann da irgendwie kennenlernt und eine klarere Vorstellung hat, wo kann man so ein Miteinander machen. Aber jenseits davon, dass ich immer alle Facetten des Lebens eines anderen kennenlernen muss, um zu wissen, wann ist er denn jetzt gerade, wann ist Mitleid angebracht, gibt es natürlich schon so allgemeine Dinge, ne? Wenn Eltern sterben oder wenn jemand einen schweren Unfall hat, eine schwere Krankheit irgendwie eintritt, jemand Gewalt angetan wird, da glaube ich schon, dass es vielleicht auch so was Absolutes, Allgemeines gibt.
Ja, das wäre mein Punkt gewesen. Natürlich sehe ich das auch so, dass wir Begegnungsräume brauchen und zwar mit dem Leid anderer in jeder Form. Ja. Also gar nicht nur mit Menschen mit Behinderung, die ja zum Teil auch gar nicht leiden. Also Begegnungsraum heißt ja auch offen für alles mögliche Freude und Leid der anderen, mich zunächst mal zu öffnen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, das ist nicht umsonst so, dass die Philosophie sich insbesondere dann, wenn sie das menschliche Leben bedroht sah durch Technisierung oder durch irgendeine Distanzierungen, dann wieder um das Mitleid gekümmert hat, weil es ja letztlich darum geht, dass alle davon betroffen sind. Und ich halte es für ein starkes Argument zu sagen, es ist zunächst mal im Humboldtschen Sinne eine Kraft, dass wir das können, dass wir uns einfühlen können, dass wir beieinander sein können, und die zu kultivieren braucht natürlich einen Gegenstand. Also ich kann das nicht rein gedanklich, auch mein Gedanke braucht immer einen Gegenstand, mit dem er sich beschäftigen kann. Und er würde sagen, Mannigfaltigkeit der Situationen braucht es dafür, um mich zu bilden, das ganz sicher. Aber es geht schon auch darum, meine Haltung dazu zu entwickeln. Also das heißt ja nicht, wenn ich nie damit in Berührung gekommen bin, hatte ich gar keine Chance, eine anständige Haltung dazu zu entwickeln. Das kann ich schon auch in abstrakter Weise einerseits, also theoretisch, und ich kann es an Praxisbeispielen, Spielen, die wirklich alle betreffen. Wie du sagst, ne, der Tod betrifft uns alle. Eine Krankheit kommt immer mal vor. Also die wenigsten werden unbeleckt von derlei Krisen, da sind wir wieder, durch das Leben gehen. Und dann davon zu abstrahieren und zu sagen, dass ich mitempfinden kann, dass ich mitleiden kann, ist eine große Kraft, und die versuche ich zu kultivieren, wäre eigentlich sehr naheliegend. Das ist seltsam, wenn man das nicht tut.
Wobei ich ja ehrlich gesagt, also ich kann jetzt nur aus dieser speziellen Form von Tod sprechen, dass auch da wieder viele Leute auf sich selbst referenzieren.
Ja,
ne?
Klar.
Also wirklich ihr eigenes Leid zum Ausdruck bringen und dann sagen, ich fühle mit dir, weil mir ist das auch passiert und ich habe mich da so und so gefühlt. Fragt aber ja auch nicht erst danach, wie sich die andere Person fühlt, sondern nimmt an. Also nicht, ich will das nicht grundsätzlich schlecht
machen.
Immerhin,
ne?
Genau. Ja. Naja, aber auch da kann es halt zu Missverständnissen kommen. Ne? Also die einen, es gibt Menschen, die leiden darunter extrem. Es gibt andere Menschen, die haben einfach vielleicht eine ganz andere Haltung oder Position dazu oder eine andere Entwicklung durchgemacht und die leiden da vielleicht nicht in der Form drunter oder haben einen anderen Ausdruck für ihr Leid oder so. Also auch das, ich finde das unglaublich schwierig, Leid an sich zu verallgemeinern und ja, dann klar. Zu sagen, naja, ich habe Mitleid, und dann sagt man ja auch gerne bei Todesfällen mittlerweile, ich habe Mitgefühl, also ich fühle mit dir mit, so um sich so ein bisschen.
Anteilnahme ist auch so ein Punkt.
Ja, Anteilnahme, ne, das macht einen so ein bisschen weicher. Das holt einen so ein bisschen weg davon, so, das ist so ein bisschen distanzierterer Begriff, finde ich, und nicht so ganz ausdifferenziert. Wie Mitleid ist ja schon sehr nah auch.
Beileid ist noch enger. Das wird ja wirklich nur in Todesfällen ausgesprochen. Also natürlich ist es schwer, Leid abstrakt zu definieren, gerade wenn ich es von den Einzelschicksalen her denken will, dann ist das schwer, dann eine allgemeine Formel für zu finden, weil das Individuum und wie es sein Erleiden erlebt, alles, was es erleidet, natürlich, wie gesagt, unzugänglich ist. Aber ich würde daraus nie den Schluss ziehen, na, dann kann ich nichts drüber aussagen. Das finde ich so schwierig, dass das häufig bedeutet, na, wenn ich nichts Allgemeines dazu sagen kann, dann ziehe ich mich lieber auf eine Position zurück und lasse das irgendwie ganz außen vor. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht notwendig, weil wir, wie gesagt, vom Phänomen ausgehen können. Wir müssen nicht vom abstrakten Begriff her denken, wir dürfen vom Phänomen ausgehen und meinetwegen auch von den gelebten Situationen, von der Gesetzeslage und von allem, was uns begegnet und daraus Schlüsse ziehen. Mhm. Warum nicht?
Ja, und das finde ich spannend. Ich habe letztens nochmal was gelesen zu Körperlichkeit auch, wo wir sagen, wir haben ja eine bestimmte Form, die wir zulassen, die uns auch so Körpergrenzen, die Nähe, Distanz passt. Und in Freud und Leid werden die aufgelöst und verändert. Und ich glaube, dass das was Spannendes ist, eben auch zu merken, das müssen wir vielleicht auch kultivieren, um das zu lernen und haben es vielleicht auch verlernt, weil wir diese Situationen gar nicht mehr erleben oder sie professionell gestalten wollen. Aber dass man von jemandem in den Arm genommen wird, im Todesfall von jemandem, das habe ich in diesem Jahr selber erlebt. Das ist was, wo man merkt, och, im ersten Moment hätte ich gedacht, ach, irgendwie Leute, die ich kaum kenne, das ist doch, das hat keine Relevanz, das hat doch keine Bedeutung, hat es doch. Mhm. Und dann können wir dieses Phänomen erstmal nehmen, zu sagen, doch, das hat irgendwie, wir machen das in vielen verschiedenen Kulturkreisen und offenbar hat es irgendwas, was für uns eine große Relevanz hat, ne? Und ja, vielleicht anschließend erklären, woher es eigentlich kommt.
Ja, genau. Das ist eine enge Form von Verbundenheit, ne? Die Arme aufzumachen und jemanden einzuschließen, ist ein Einschluss und die Aussage dahinter ist sicher auch nicht, ich leide das, was du leidest, komplett. Das kann auch ein Missverständnis sein, so wie du das sagtest, Nora. Mhm. Aber es kann auch Ausdruck dessen sein, dass wir gemeinsam als Menschen vom Tod betroffen sind und das wissen. Mhm. Und der Tod ist immer eine Speise, die man unzerkaut schlucken muss für alle Menschen. Es ist meistens unschön, in den seltensten Fällen wirklich was Friedliches, Gutes, was man nur als schön betrachtet. Man kann das gut finden und seinen Frieden damit haben, aber es hat immer Anteile, das uns aufstört, weil wir im Leben sind. Ja,
und ein Verlust ja auch immer.
Genau, und das Verlust bedeutet. Aber wir sind darin gemeinsam verbunden und so eine Umarmung kann ja auch, ja, Aussage von Verbundenheit sein und ein tiefes Spüren dessen, dass wir da als Menschen und nicht nur als Menschen übrigens, Rousseau und Schopenhauer haben beide auch auf die Tiere verwiesen. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass wir ja mitleidend im besten Sinne sein können, mitempfindend und gemeinsam betroffen.
Aber ich mag tatsächlich das Bild, das du gerade genommen hast, weil mich das so ein bisschen mit den Umarmungen versöhnt. Aber wir sind auch, glaube ich, sonst körperlich auch eher distanziert, ne, in so einer Gesellschaft. Also wir brauchen alle so ein bisschen mehr Platz. Also zumindest hier jetzt, ich kann ja auch nur für so eine, ne, für sowas Westliches sprechen. Das ist ja in anderen Ländern komplett anders. Also da wird vom Kleinkind bis zum alten Menschen werden alle durchgeknuddelt und gekniffen und getatscht. Da würden wir hier, glaube ich, alle die Wände hochgehen, wenn fremde Leute unsere Kinder in die Arme nehmen würden und die dann knuddeln. Das haben wir hier nicht so gerne. Das
ist in anderen Ländern. Wir davon ausgehen, dass die Kinder es nicht so gerne haben.
Ja, aber vielleicht, weil wir davon ausgehen, dass wir es nicht so gerne haben.
Ja, natürlich,
haben. So,
klar.
Also, das sind in anderen Kulturkreisen ja wirklich komplett anders. So. Und ich glaube schon, dass man sich auch auf eine gewisse Weise körperlich spüren muss, um mitzufühlen, also um auch ein mitfühlendes Wesen zu sein. Und je mehr wir uns von den anderen distanzieren. Und du hast ja eben auch, ne, ins Spiel gebracht, als ich so meinte, aha, die Digitalisierung, je mehr wir auch über die Ferne kommunizieren und uns gar nicht mehr richtig spüren in dem, was wir so sprechen und aussenden, in dieser Vielfalt, also wir, diese ganze nonverbale Kommunikation, die stattfindet, die sagt ja extrem viel über uns aus. Ich glaube schon, dass das dazu führt, dass wir weniger mitfühlend sind. Und auch uns schwerer tun, mit Mitleid und daraus entsprechende Handlungen abzuleiten. Und das, obwohl wir viel mehr Leid mitbekommen, das auf dieser Welt oder um uns herum passiert. Möglicherweise durch, ne, die sozialen Medien, die uns das ja auch wirklich eigentlich jeden Tag total nahe bringen. Das finde ich eine spannende Diskrepanz, die da vorherrscht.
Die Qualität des Mitbekommens ist anders, ne? Wenn es mir visuell vermittelt ist, ist es einfach anders, als wenn ich in der Situation stehe. Jetzt kann ich aber fragen, wie groß ist denn die Mannigfaltigkeit der Situation in meinem eigenen kleinen Leben, wenn ich meine Lebensbereiche gar nicht groß verlasse. Das ist ambivalent, ne? Genauso wie der Affekt Mitleid ambivalent ist, weil es nur ein Affekt ist und noch nicht zu Vernunftgründen führt, würde ich sagen, ist auch das eine ambivalente Sache. Ich kann einerseits viel Welt in mein Wohnzimmer holen und mich mit Situationen konfrontieren, die ich sonst nie erleben würde. Andererseits ist es immer vermittelt und darauf hat Herr Hartmut Rosa hingewiesen, dass die meisten meiner Handlungen tippend mit den Fingerspitzen sind oder mit was anderem, aber tippend oder sprechend, je nachdem, wie ich das Gerät steuere, aber ich steuere das Gerät. Und mehr mache ich da erstmal nicht. Und zwar eben nicht nur Kommunikation, sondern auch Spiel, Beziehung häufig, Arbeit. Ganz viel Arbeit ist digital vermittelt und je mehr Lebensbereiche das erfasst, desto größer eben auch die Distanzierung, klar.
Also Mitleid und Körperlichkeit irgendwo so zusammenzubringen, finde ich sehr spannend. Und dass wir da manches verlernt haben, glaube ich, ist auch was, was dann zu dem passen würde. Und wo man natürlich dann gleichsam wieder sagen könnte, das wäre dann vielleicht ein Wert des Sports, dass man das dort auch erlernen kann und vermitteln kann. Also dieses auch Wetteifern, aber trotzdem, glaube ich, fair zu sein und auch Mitleid empfinden mit jemandem ist etwas, was man im Sport durchaus auch lernen könnte, was dann spannend wäre.
Kommt auf die Sportart an, habe ich das Gefühl.
Genau, und wie es organisiert wird, genau.
Klammern kann man auch beim Boxen. Man kann das auch liebevoll tun, der andere wird nur sehr irritiert sein.
Das geht auch.
Ich denke tatsächlich da mehr an die Leichtathletik und an diesen krassen Konkurrenzkampf, der in Einzelsportarten in der Leichtathletik, also ne, das, ich kann mich da nur an meine Jugend erinnern, aber das war schon krass, da hatte man nicht so richtig Mitgefühl, wenn die Erzkonkurrentin Japsens ins Ziel gelaufen ist und man nach den 800 Metern noch beide Arme nach oben gereckt hat und gesagt, so, ich kann jetzt nochmal. Da war relativ, also vielleicht war ich da auch noch sehr jung, aber das war jetzt nicht so der Sport, wo ich für ein großes Mitgefühl irgendwie, später kam das an der Spoho zum Beispiel, wenn sich mal wieder jemand den statistisch,
da ist es halt toll.
Ja, den statistisch zweieinhalbten Bänderriss zugezogen hat, dann hat man schon auch Mitleid bekommen. Das war okay.
Ja, aber wenn es jetzt um Körperlichkeit geht, um das zurückzuführen, dann denke ich an das Gedicht, das du eingangs zitiert hast. Ja. Da waren wir aber noch nicht online. Du hast gesagt, der Hörer, der das on Thema air vorgeschlagen hat. Ja, online schon erst recht nicht, genau. On air. Ich atme doch, ich bin in der Luft. Was hast du? Ich verstehe die Frau nicht. Jedenfalls kam in dem Gedicht eine Hand vor, die man nehmen soll. Kannst du nochmal?
Ja,
erklär doch nochmal den Kontext, bitte.
Tatsächlich war das der Aufschlag sozusagen für dieses Gespräch. Ich hätte das auch eingangs vorlesen können, aber genau, uns wurde ein Gedicht zugeschickt von der Person, die eben gesagt hat, könnt ihr mal bitte darüber reden und frei assoziieren, was wir gerade ja machen.
Ja, wir prüfen jetzt, ob wir frei genug assoziiert haben.
Genau, und ein Anlass war tatsächlich dieses Gebissgericht.
Hast du Hunger? Schatz, guck mal, da steht Laugengebäck.
Ja, das machen wir gleich. Genau, wahrscheinlich, weil ich es im Auge habe, ist mein Gehirn jetzt mit solchen
Sachen.
Ach,
die Körperlichkeit.
Ja, meine Körperlichkeit ist wirklich ganz schlimm. Vor allen Dingen, wenn es um Hunger geht. Nein, ist aber zu diesen Ernst. Also ein Gedicht von Norbert van Tiggelen, den ich auch gar nicht kenne. Und das hat die Überschrift Behinderung. Menschen mit Behinderung sind keine Ungeheuer. Sie haben nur ein Handicap und zahlen dieses teuer. Menschen mit Behinderung, sie würden sich gern freuen, die Welt nur schön und farbig sehen und keinen Tag bereuen. Menschen mit Behinderung, sie haben Recht zu leben. Sie suchen nach Bestätigung, auch das ist ihr Bestreben. Menschen mit Behinderung, die schiebt man nicht zum Rand. Sie müssen in der Mitte stehen, drum nehmt sie an der Hand.
So, das war, glaube ich, das, woran ich mich erinnert habe, nehmt sie an der Hand. Möchten die das? Möchte man immer an der Hand laufen?
Ja, ich glaube, es ist dann, naja, ich meine, es ist ja, ein Gedicht hat ja immer bestimmte Aspekte, wo man denkt, ach, da finde ich mich drin wieder und andere, wo man dann denkt, oh, ja, das ist aber irgendwie so eine Sache. Gibt bestimmt welche, die gerne mal an die Hand genommen werden, weil sie eher sich abgedrängt fühlen. Und wenn dann mal jemand sagen würde, trink doch mal eine mit, dann ist das sicherlich irgendwie ein guter Punkt. Ja. Und ich als Westfale habe das gedacht, unglaublich.
Kölschifiziert.
Dann ist es ja auch echt schön, wenn einem mal jemand eine Hand gibt und man mal ein bisschen angestupst wird. Ansonsten glaube ich, dass da schon so oft Dinge drin sind, wo ich denke, naja, das gilt ja für jeden. Ja, genau. Ja, also ich würde natürlich jedem ein buntes Leben wünschen und ich weiß auch, dass es das nicht immer ist. Das sind einfach Tage grau und es sind Tage irgendwie schwierig und warum sollten die jetzt bei mir anders sein als bei jemand, der nicht sehend oder nicht hörend ist oder eine Halbseitenlähmung hat oder sonst irgendwas. Von daher, das ist natürlich ein schönes Bestreben, eine schöne Idee, aber dann würde ich immer denken, ja, das gilt aber für jeden oder das gilt für keinen, ne? Also so von der Idee.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, die würden, also ich finde halt diesen Konjunktiv bei, die würden sich gern freuen, also als wenn sie das so nicht täten oder nicht fähig sind, sich zu freuen. Ich verstehe völlig diesen Anteil, dass Menschen in der Mitte der Gesellschaft sein sollen. Und das mit der Handreichung, finde ich, das ist halt so wie im Kindergarten auch, ne? Man nimmt sich alle an der Hand und
stellt sich. Oh, das war bei uns immer Strafe. Wenn ihr nicht lieb seid, dann geht die Hand in Hand.
Da fängt da die schwarze Pädagogik.
So nämlich. Und am schlimmsten war, dann geht ihr Mädchen, Junge.
Das geht ja gar nicht, ist ja Mobbing.
Nee, aber schon, also auch so, es gibt ja ganz viele Tänze, die mit Handreichungen auch einhergehen und im Kreis stattfinden und so. Also ich weiß auch gar nicht, warum man in die Mitte stellen soll für mehr Aufmerksamkeit, sondern einfach das war das, was wir eben mit Teilhabe und Teilgeben, sondern einfach Teil sein, ja. Dafür muss ich nicht zwingend jemanden an die Hand nehmen und in die Mitte zerren, sondern einfach so schon mal grundsätzlich als Teil der Gesellschaft wahrnehmen wäre schon schön. So.
Ja, zugehörig und das ist da eben, glaube ich, gemeint, genau. Ne? Weil wenn man mich mit 14 in die Mitte gezerrt hätte irgendwo auf irgendeiner Tanzfläche, dann hätte Amok gelaufen vermutlich irgendwie, weil ich das überhaupt nicht hätte aushalten können, aber gemeint ist ja eben, dass sie einfach dazugehören, Teil genau. und Teilhabe.
Ja, also gut hermeneutisch müsste man fragen, aus welchem Kontext ist dieses Gedicht entstanden, warum ist das geschrieben und man könnte natürlich auch fragen, warum es notwendig ist, das zu schreiben und warum es, ich glaube, das war der Kommentar dazu, traurige Berühmtheit hat, also warum ist das eine Berühmtheit und warum ist die traurig, diese Berühmtheit, weil es offensichtlich notwendig ist, daran zu erinnern und das ist ja unser gemeinsames Bedauern hier auch, dass wir nicht einfach sagen können, ja Gott ist halt so, verstehe das Problem nicht, da sind wir aber noch nicht.
Da sind wir, glaube ich, lange nicht und das merkt man eben auch an solchen Geschichten, wie ihr werdet wahrscheinlich Raoul Krauthausen kennen.
Ja.
Genau, der ja auch.
Den hatte ich auch eingangs zitiert mit dem, dass wir im Leben immer mal behindert sind.
Ne? Ja, das genau. Ist also sein Gedanke. Und, genau, und das vor allen Dingen er ja vor allen Dingen darum streitet, sein Geld behalten zu dürfen, weil er ja, glaube ich, nur ein Minimum haben darf und hat, also er ist Arbeitgeber und darf dieses Geld, also er schafft Arbeitsplätze und darf aber dieses Geld, das er verdient, nicht behalten, weil er sozusagen Sozialleistungen aufgrund seiner Behinderung in Anspruch nimmt, nimmt sozusagen der Staat in Anspruch, dass er die selber zahlt, wenn er das kann, oder Geld einzubehalten. Und ihn fremd zu bestimmen. Und was ja irgendwie ein ganz schräges Konstrukt ist in einer Solidargemeinschaft. Und daher auch bevormundet.
Ja, Fairness, gesagt. Ne? Haha, die alte Diskussion.
Ja, Fairness. Oder dass Menschen, das habe ich auch tatsächlich bei Facebook gelesen, dass eine junge Frau darum gekämpft hat, dass sie sagte, ich will nicht in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Ich möchte einen richtigen Job haben. Und es war für sie total schwer zu erkämpfen, einen richtigen Job zu haben. Oder dass es Streit mit Behörden gibt, weil die den Behinderungsgrad nicht anerkennen und bestimmte barrierefreie Wohnungen nicht zur Verfügung stellen und. Also, dass man immer in so einer Beweis- und Nachweispflicht ist. Und ich glaube, da geht es halt wirklich auch nochmal um gesetzliche Umsetzungen davon, wie man eigentlich teilhaben kann unter bestimmten Voraussetzungen, mit bestimmten Formen von Behinderung. Und da, glaube ich, sind wir, da sind wir noch nicht so richtig weit.
Das Bestreben ist aber schon sehr viel größer geworden.
Also ich hätte jetzt gedacht, das ist immer
Das sind jetzt viele Negativbeispiele.
Halb voll, halb leer, wie auch immer. Ne? Also ich bin voll bei dir, dass wir da noch lange nicht bei Teilhabe angekommen, also gleichberechtigte Teilhabe, wie es jetzt in der UN-Behindertenrechtskonvention drin ist irgendwie. Das haben wir nicht. Das ist nicht Realität. Da gibt es unendlich viele Menschen, die sagen, das kann ich dir direkt zeigen, dass das nicht Realität ist für mich. Ich würde trotzdem denken, wir haben aber echt große Schritte gemacht. Also wir sind schon deutlich weiter unterwegs. Ne? Also dass bei uns ganz Menge Leute mit irgendwie studieren und da unterstützt werden, damit diese Teilhabe möglich ist und dass das eine Selbstverständlichkeit ist an der Hochschule. Das sind schon Schritte, die wir auch gemacht haben. Also es müsste noch viel selbstverständlicher sein. Aber es ist natürlich dann wie immer mit Solidarsystemen, wenn jeder nur das rausnehmen würde aus diesem Solidarsystem, was ihm wirklich zusteht, hätten wir überhaupt kein Problem. Da das aber oft irgendwie anders genutzt wird, ist es dann immer problematisch. Und das gilt natürlich für jeden, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für jeden anderen auch. Ne? Also wir hätten es viel einfacher, was gesetzliche Regeln anbetreffen würde, wenn wir sagen, naja, das ist doch selbstverständlich, ich nehme nur das raus, was ich wirklich brauche da in dem Moment.
An der Sporthochschule hast du gerade gesagt, du bist ja auch schon sehr lange da. Wie hat sich das entwickelt mit den Studierenden? Weißt du das ungefähr?
Ja, also es gibt dafür keine Statistik und das ist auch gut, wenn wir uns so die deutsche Geschichte angucken, ist es gut, dass wir über manche Dinge keine Statistik führen und wir auch nicht stigmatisieren auf ein bestimmtes Merkmal, was ich irgendwo habe. Und da muss man aufpassen, weil ich bin natürlich stolz darauf, wie die jetzige Situation ist, aber die ist lange gewachsen und da gab es viele Leute, die sich da schon engagiert haben. Und im Sport ist das irgendwie auch sowas, wo wir ja viel mit Vielfalt eigentlich arbeiten und uns damit auskennen. Also groß, klein, hochtalentiert, dick, dünn, Mann, Frau, divers irgendwo. Also mit all diesen Dingen arbeiten wir ja im sportlichen Kontext. Von daher, glaube ich, kann man das ganz besonders gut im Sportbereich. Aber trotzdem, wir haben jetzt so 20 bis 30 Studierende mit Behinderung, von denen ich weiß. Das heißt, das sind schon deutlich mehr, als wir früher hatten. Aber ich, das wäre dann jetzt unser Historiker, Herr Molsberger, der wüsste das bestimmt dann irgendwie noch genauer.
Statistiker noch ist der auch nicht.
Noch genauer. Nein, aber der weiß das schon, dass dann irgendwie im ersten oder zweiten Jahrgang gab es schon jemand, der war kriegsversehrt und dem fehlte ein Arm und der war Studierender da. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir da jetzt das Rad neu erfunden hätten und jetzt würde es irgendwie gehen. Aber das ist schon sehr beeindruckend, weil wir wirklich dann voneinander profitieren und wirklich Vielfalt als Chance erkennen können. Und das ist nicht immer so einfach, ne? Dann läuft das alles sofort, sondern das ist was, wo man miteinander kommuniziert, arbeitet, lernt, übt und ausprobiert, so wie in allen Dingen. Und dann kann das super freudvoll sein.
Also ja, würde ich tatsächlich an der Sporthochschule aus nur aus meiner eigenen Erfahrung auch unterstützen, dass da zumindest eine große Offenheit unter allen da Anwesenden ist.
Naja, also der erste Absolvent mit einer Querschnittlähmung, da kann ich mich gut dran erinnern, weil da war ich irgendwie mit beteiligt damals. Der hat 1999 einen Abschluss gemacht. Da gab es schon noch eine Kollegin, die gesagt hat, das ist ja noch schöner, wenn jetzt die Behinderten auch noch studieren hier bei uns. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das alles im Sport. Genau, Frauen haben wir schon, jetzt die müssen wir nicht ja noch Menschen mit Behinderung kriegen. Ja. Also von daher, das ist schon was, wo man auf dem Weg
Wann
war.
Wann habe ich da angefangen?
Moment. Aber jetzt ist es für mich schon so, dass ich das Gefühl habe, das geht vom Pförtner bis zum Rektor irgendwie so, dass man sagt, nee, da gibt es eine Offenheit für und nicht, ach super, das ist ja toll, sondern nee, das ist ein Teil unseres Campuslebens und die gehören dazu wie alle anderen auch, aber die werden weder bevorzugt noch benachteiligt.
Das aber ist ja ist so ein spannend, wichtiger Punkt. Ne, dass sich das eigentlich von der Mitleidsdiskussion löst, also dass das einfach selbstverständlicher wird und folglich nicht mehr Mitleid empfunden wird oder dass das nicht mehr vordergründig da ist. Ich aber postulieren würde, dass diese Empathie und das Mitgefühl als ein Können, als ein meinetwegen auch als Kompetenz gerade dann kultiviert wird. Mhm. Also auch das finde ich spannend und ambivalent, dass wir das konkrete Mitleid, also dieses auf der Oberfläche, ach Gott, der Arme, die Arme, genau, nicht mehr brauchen, wenn wir das mitleiden können im Sinne von Empathie und Mitgefühl kultivieren. Das ist doch eigentlich ein ganz schöner Ertrag.
Also, ja, das ist so, deswegen sage ich halt, ne, im Mitleid, im Leid verharrt man so und irgendwie ist es so, ich finde, dass der Umgang damit irgendwie erst was macht. Also ich kann ja nicht dabei stehen bleiben und sagen, ach, die, der...
Du ich brauche das auch gar nicht mehr so zu empfinden, wenn es
nee, und ich komme in so eine Normalität, ne, im Umgang. Ne? Also zu diesem Absolventen da mit der Querschnittlähmung hat eine Kollegin dann mal gesagt, du hast genau wie jeder andere das Recht, hier durchzufallen. Und er ist dann durchgefallen. Ne? Und, aber dann sind wir bei Normalität und nicht, definitiv. Ah ja, aber ich meine, der kann ja nicht gehen, den können wir jetzt nicht noch durchfallen lassen, der arme Kerl, da müssen wir jetzt so irgendwie was tun, sondern zu sagen, Moment mal, ne, das kannst du. Jedem anderen verlange ich das auch ab und du hast das Recht, genauso wie jeder andere auch, dass ich dir das abverlange und wenn du es nicht erreichst, dann fällst du halt durch.
Ja, das ist ja irgendwie, auch das finde ich, macht ja ein Stück weit Normalität. Ich glaube, niemand hat auch irgendwie Bock, ständig bevorzugt zu werden oder auf dem Silber, also so auf dem Präsentierteller durch die Gegend geschoben zu werden. Das macht einen ja auch irgendwie, ich würde sagen, das nimmt einem sogar Vertrauen. Ja, wenn man nicht weiß, ob es jetzt die eigene Leistung ist oder eben der sogenannte Mitleidsbonus.
Genau, also es ne, also es falsch verstandenes Mitleid, was sicherlich als sehr unangenehm empfunden wird, dann glaube ich.
Sind wir am Ende oder was?
Ja, mir fällt nichts mehr ein.
Ja, nein, wir haben es dann. Danke für die Jahrhunderte, in denen sich Menschen in diesem Problem
haben wir schnell abgefrühstückt.
Wir haben es zu dritt gelöst, danke.
Nein, ich habe auch nur gesagt, also nein, wenn ich das an der Sporthochschule anders empfunden habe, liegt das halt daran unter Studierenden. Ich weiß natürlich nicht, wie Dozenten das oder wie das System das sozusagen durchgeschleust hat. Ich weiß nur.
Na, das ist ein Lernprozess, den man da durchlaufen muss, glaube ich schon. Und dass das wirklich etwas ist, wo man sagen muss, na, das geht über Begegnung und über ein Ausprobieren und über Offensein dafür. Aber das ist halt was sich langsam irgendwie aufbaut. Also es gibt viele Hochschulen, die da vielleicht noch ein paar Schritte mehr machen dürfen, weil die baulichen Voraussetzungen schlechter sind oder weil sie sich schwer damit tun, wie man denn eine Eignungsfeststellung anpassen kann. Weil natürlich müssen wir sie anpassen. Also wir müssen sie nicht bei jemand, der querschnittgelähmt ist, müssen wir nicht die mündliche Prüfung oder die schriftliche Prüfung anpassen, weil da gibt es keinen Unterschied irgendwie. Aber
das mit dem Weitsprung vielleicht.
Ja, aber wenn wir jemanden, oh ja, von mir aus, den Weitsprung, den müssen wir da anpassen, genau. Den müssen wir einfach nur streichen und ersetzen. Aber jetzt nehmen wir irgendwie an, wenn der dann schwimmt, dann gibt es natürlich ein Bewertungskriterium, was man für ihn hat. Aber das kann nicht das Gleiche sein, wie wir das bei denen anlegen, die jetzt Beine nutzen zum Schwimmen.
Ja, wobei beim Schwimmen war ich halt ganz, ganz.
So, du hättest ganz gern mal einen Mitleidsbonus gehabt.
Das habe ich wirklich ganz knapp nur geschafft im Eignungstest. Mann, war ich schlecht.
Ja, also jenseits dessen, dass Nora häufiger mal eine Runde Mitleid braucht, kennt ihr das noch von früher, wo man sagte, oh, eine Runde Mitleid. Oh.
Das ist 90er, das machen wir nicht
voll
mehr.
Voll. Ja, ich verharre ja gerne in der Vergangenheit. Auch in den 1890ern oder 1790ern. Ich halte mich da ganz gerne auf. Und ich fand das eben sehr sprechend, dass man das in seiner Ambivalenz, dieses Mitgefühl und Mitleid bei Nietzsche auffindet im Band Menschliches, allzu Menschliches.
Und haben wir noch, ich glaube, den haben wir noch nie empfohlen.
Den habe ich noch nicht empfohlen. Ich habe ungefähr alle 15 anderen Bände empfohlen. Ach Mann, ja, ich bin auch keine Nietzscheanerin, weil das hier missverstanden wird, aber wir kreisen immer um Themen, die er halt aufgespießt hat. Und er hat sich mit Schopenhauer beschäftigt und eben auch mit
kein
dieser
Wunder, dass er so schlecht
Krise
drauf
der
war.
Moderne, dass wir eben nicht mehr von den Begriffen so handeln können, wie wir lange, lange Zeit unproblematisch von ihnen gehandelt haben. Und jetzt sind wir ja dann doch nochmal in der neuen Zeit und können sagen, die Rückgewinnung dieser Begriffe ist was wert. Also wir würden Mitleid jetzt nicht in die Tonne treten und sagen, ach, das brauchen wir irgendwie nicht mehr, das klebt, das ist eklig und christlich und nicht mehr modern. Aber andererseits muss man eben differenziert damit umgehen und fragen, was man damit meint und ob es hinreichend ist und wie der andere darin vorkommt. Und ich finde, das ist schon ein Gewinn. Doch.
Ja, definitiv. Und ich finde auch tatsächlich, also ne, das haben wir aber, glaube ich, auch relativ deutlich gemacht, dass Mitleid eben alle Menschen betrifft, also auch Mitgefühl und eben gar nicht zwingend was damit zu tun hat.
Ich hätte mal gern jemand da gehabt, der sagt, kenne ich nicht, hatte ich noch nie.
Brauch ich nicht. Kenne man nicht, brauchen wir nicht, fort damit.
Fort damit, genau. Möge sich melden, der Mensch oder die Menschen,
das Menschlein,
die Mitleid empfunden hat, das, ja. Dann ist zumindest Rousseau widersprochen sozusagen. Oder nicht so richtig, man könnte auch sagen, es ist dann wegerzogen, vergesellschaftet, wegerzogen, obwohl es eigentlich da ist. Ja, genau.
Du, dann würde ich sagen, schreiten wir zur Literaturliste.
Ich schreite einmal um den Tisch. Moment.
Mental, Himmel.
Ja, mal gucken, ob ich meine Schrift lesen kann. Es war sehr spät gestern Abend. Also von Nietzsche hatte ich ja jetzt schon Menschliches, allzu Menschliches. Das ist der zweite Band der kommentierten Studienausgabe. Werner Marx, Ethos und Lebenswelt mitleiden können als Maß, hatte ich zitiert. Arthur Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung. Nicht erschrecken, es ist backsteinartig.
Man kann damit Krafttraining machen.
Ja. Ach, du hast Ideen. Würde ich nie machen, sowas. Günther Anders, die Antiquiertheit des Menschen über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. Und Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Das sind die zwei, die ich meinte mit, ne? Ja, ihr wisst schon. Dann Käthe Hamburger, das heißt einfach nur das Mitleid.
Das ist schön, das ist prägnant.
Genau, das ist von 1985. Und Gabriele Neuhäuser hat sich beschäftigt mit Schopenhauer und dazu einen Artikel veröffentlicht zu Schopenhauers Menschenbild zur Aktualität einer pessimistischen Anthropologie. Wen das anspricht, das ist 2018 erschienen. Und dann müssen wir natürlich noch den Urpaten erwähnen, nämlich Jean-Jacques Rousseau. Das wird entfaltet im Emil oder über die Erziehung, was er zum Mitleid denkt.
Ich stelle mir jetzt in Zukunft vor, wie du mit philosophischen Werken Kraftübungen machst.
Hast du noch nie gesehen? Nee. Noch nie in der Nähe der Spur?
Doch, aber nicht zu der Zeit, als du da warst, anscheinend.
Trizeps. Mit Schopenhauer.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst, Thomas. Und
vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ich danke auch sehr. Ich weiß nämlich genau, der Mann hat wahnsinnig viele Termine und ist trotzdem gekommen.
Das ist ganz großartig. Ja. Und das durch den Regen heute.
Und danke, dass du auch da warst.
Und ihr hattet Mitleid mit mir, genau, wegen des
Regens. Ja, wegen des Regens, genau, nur deswegen. Und dann würde ich sagen, ach ja, ich muss ja noch sagen, wo ihr uns erreichen könnt, ne, und uns Kritik und gutes Feedback nehmen wir auch gerne da lassen könnt. Ihr könnt Mails schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt kommentieren auf unserer Website, die heißt www.wasdenkstdudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account, den findet ihr unter @wdd_podcast. Und wenn ihr ganz große Lust habt, dann dürft ihr uns auch noch eine Bewertung da lassen bei iTunes oder Spotify. Da könnt ihr überall Was denkst du denn Podcast hören oder wo ihr sonst eure Podcasts bezieht. Wir freuen uns auch darüber, weil das hilft anderen Leuten zu wissen, ob das hier ein guter Podcast ist oder einer, der weniger gut gehört wird. Gemocht.
Es hilft anderen Leuten, ist süß, finde ich.
Zu entscheiden. Es gibt eine Vielzahl von Podcasts da draußen und es ist eine gute Entscheidungshilfe. Und wenn ihr uns schon eine schlechte Bewertung da lasst, dann sagt uns wenigstens warum. So.
Komm, wir sagen einfach tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.